Willkommen beim Blumen-Podcast.
Der Podcast für Frauen, die in ihrem Glauben, ihrem Frausein und ihrer Berufung aufblühen wollen.
Hier erwarten dich ehrliche Einblicke und inspirierende God-Stories. Dein ganz persönliches Coffee-Date mit uns.
Wir sind Amelie Metzner
und Anna Kaufmann.
Let's bloom together.
Ja, hallo Ladies. Wir sind wieder da und wir freuen uns so sehr. Ich bin Amelie und ich sitze hier wieder mit Anna. Und wir haben unsere erste Community-Folge. Das lieben wir. Wir freuen uns mega drauf, weil wir einfach gemeinsam unterwegs sind mit euch. Wir sind nicht hier als die Experten, aber wir wollen einfach trotzdem weitergeben, was wir zu geben haben und gleichzeitig wollen wir wissen einfach, was euch beschäftigt, was euch bewegt, was sind eure Fragen, und da habt ihr uns ganz viele tolle Fragen geschickt. Da freuen wir uns einfach, da ein paar beantworten zu können heute.
Yay, ich freue mich auch schon so sehr. Ich weiß nicht, wie es euch als Zuhörerin geht, aber ich liebe auch bei so Konferenzen oder auch bei anderen Podcasts, so Q&As, Talkrunden. Ich könnte mir das stundenlang irgendwie anhören und lerne da einfach so viel von ganz normalen Antworten, von ganz normalen Menschen, wie jetzt auch uns heute hier. Also ich bin gespannt, ihr habt gute Fragen gestellt. Mal schauen, was von uns so kommt. No pressure.
Genau, wir starten gleich mal mit dem Thema Dating, Beziehung, Ehe, und da haben wir eine Frage bekommen, da war die Frage zum Thema Hochzeit und Hochzeitsplanung. Wie habt ihr das gemacht und was sind eure Learnings daraus?
Mhm. Anna,
ja, wann hast du geheiratet?
Ich hätte schon fast den falschen Tag gesagt, war peinlich. 2. Oktober 2020, also vor knapp 4,5 Jahren geheiratet. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, war, dass so viele Freunde und Bekannte mir zuvor mal erzählt haben, ja, du wirst den Tag gar nicht richtig genießen können, das wird so schnell an dir vorbeiziehen. Und das war es dann so ungefähr. Also im Sinne von, der Tag ist eigentlich eher für die Gäste, die kommen. Und ich dachte mir immer so, nee, das will ich auf keinen Fall. Ich will das so genießen können. Ja. Ich habe einfach aus meiner subjektiven Perspektive heraus so lange auf diesen Tag gewartet und möchte ja einfach mich an alles erinnern und alles einfach mitnehmen. Und das war so das Erste für mich, was ich dann beschlossen habe, so nein, ich werde den Tag genießen. Und dann habe ich aus dem heraus auch überlegt, okay, um den Tag genießen zu können, und das ist natürlich auch sehr individuell, was brauche ich da? Ich brauche einfach Leute, die Bescheid wissen, was mir wichtig ist, oder auch die den Ablauf kennen, die einen Orga-Überblick haben, ja, wo dann einfach nicht ich mir Gedanken machen muss, ob bestimmte Sachen laufen, sondern ich wirklich loslassen kann. Und gleichzeitig aber auch habe ich so gemerkt, so einen Perfektionismus abzulegen, also um genießen zu können, muss ich auch loslassen, dass falls was dann doch, auch wenn alles gut organisiert ist und Leute Sachen im Blick haben, wenn doch irgendwas schief geht, nicht läuft, so ich werde entspannt bleiben, weil ich glaube, und das habe ich auch bei anderen Hochzeiten erlebt, wo zum Beispiel bei einer Hochzeit plötzlich voll der Regen war und die Trauung im Regen mit Regenschirmen war, Emma, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Shoutout an Jonas und Denise, eine der schönsten Trauungen, wo ich persönlich war, aber das war wunderschön, weil die Braut entspannt geblieben ist und weil der Bräutigam entspannt geblieben ist. Und das war sowas, wo ich mitgenommen habe von verschiedenen anderen Szenarios, so hey, wenn du als Braut, wenn dein zukünftiger Mann als Bräutigam, wenn ihr entspannt seid, dann werden die Leute auch entspannt sein in Situationen, wo vielleicht Dinge passieren, die nicht geplant sind.
Voll. Voll gut. Ja, also ich habe auch tatsächlich den Tag sehr, sehr genossen. Ich habe geheiratet 2017, genau, im Juli. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ist schon so lange her.
Im Juli, dass wir nicht mal die Daten hier korrekt sagen. Eigentlich habe ich immer gesagt, das machen nur Männer. Und jetzt? Oh nee.
Voll. Das sind die Mama-Brains, die Schwangi-Brains, die dürfen sich alles erlauben, sage ich mir immer in dieser Season. Wir haben eine gute Ausrede, Anna. Ja. Wir haben auch recht knapp vorher das geplant. Also wir hatten ein halbes Jahr. Tatsächlich haben wir ein halbes Jahr vorher uns verlobt. Und eigentlich auch dann erst so richtig angefangen, die Hochzeit zu planen. Genau, und mir wurde das Gleiche gesagt. Der Tag geht so schnell. Und ich muss sagen, ich habe ihn von vorn bis hinten genossen. Ich habe alles total aufgesaugt. Ich habe auch wirklich nicht das Gefühl gehabt, dass der mir zu schnell oder zu langsam geht. So von daher auch einfach, um Mut zu machen, hey, es kann ein Tag sein, wo du genießt, wo du dich freust. Ich glaube, dass vorher viel ist und stressig, das ist auch normal. Da kommt einfach viel zu deinem normalen Alltag hinzu. Ich habe mir auch erst gesagt, oh, ich will nicht so ein großes Ding aus allem machen, aber am Ende sind es trotzdem viele kleine Entscheidungen, die du treffen musst, egal ob du viel draus machst oder nicht. Und kannst natürlich zu vielen Sachen Nein sagen. Was ich gelernt habe, ist, dass es eben, es stimmt, wie du sagst, Anna, dass wir den Tag genießen sollen. Es ist unser großer Tag, aber gleichzeitig auch die Perspektive von, ich möchte auch Familie ehren, ich möchte auch die Herkunft, die ich habe, ehren, die Leute, die mich geboren haben, die in mich investiert haben, die mir das Leben geschenkt und mich überhaupt an den Punkt auch gebracht haben. Von daher auch so sensibel zu sein für nicht nur, ich glaube, der Trend geht ein bisschen hin zu, ja, ich will das machen, wie ich will, was auf jeden Fall seine Berechtigung hat, und gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, mein Leben ist ja größer als ich und auch meine Ehe und meine Familie, das geht einfach drüber hinaus. Mein Einfluss geht drüber hinaus und auch, wer ich geworden bin, ist aus einem großen Umfeld entstanden. Und da habe ich auch gelernt, manche Kompromisse zu machen, wo ich gesagt hätte, ah, die laden wir nicht ein oder so, aber wo mein Mann auch darauf bestanden hat und ich im Nachhinein gemerkt habe, ja, es lohnt sich schon, manche Dinge zu ehren, so, die vielleicht mir gerade nicht passen. Und ich würde sagen, ein Learning, was ich hatte, war auch schneller gewisse Vorstellungen loszulassen. Also wir hatten wirklich uns richtig viel Mühe gegeben und richtig viel gemacht und es war toll. Aber zum Beispiel die Location haben wir ewig gesucht und mein Mann hat sich das so reingehängt, weil er wusste, wie wichtig mir das ist, und ich hatte so eine romantische Vorstellung von so einer Scheune, und aber gleichzeitig wusste ich auch, weil, wie du gesagt hast, mir war wichtig, ich will Lobpreis, ich will eine Lobpreiszeit, die reinhaut, ich will nicht einfach irgend so ein Lobpreis, der so ein bisschen mehr fürs Papier ist, ne, so für for the record sozusagen, wo man halt macht, weil man halt macht bei einer Trauung, sondern wirklich, ich will tief gehen, ich will, dass der lang ist, dass der richtig schön mit Sound und Band, und das kriegst du halt nicht in jeder Location so hin, ne, und dann haben wir uns am Ende doch für was entschieden, wo vielleicht vom Look nicht mein Favorit gewesen wäre, aber wo am Ende das gegeben hat, diese Lobpreiszeit, die ich wollte, und das hätte ich, glaube ich, früher erkennen müssen. So, dass es doch nicht um die Äußerlichkeiten in jeder Hinsicht geht. Da hätten wir uns sehr viel Arbeit erspart, glaube ich, an Sucherei und an Stress wirklich. Und am Ende, das erzähle ich nur ganz kurz, dann machen wir weiter, aber war es dann so, dass wir gemerkt haben, krass, der Punkt, der Ort, richtig lokal an dieser Location, wo David mich annimmt, von meinem Papa entgegennimmt, ist genau der geografisch-physische Ort, wo Gott zu meinem Mann gesprochen hat, dass ich seine Frau bin. Und wir dann so, das ist ja so krass, und wir haben uns einfach ganz neu im Nachhinein freuen können, dass es genau die richtige Location war. Von daher, genau, einfach da so ein bisschen auch manches lockerer zu sehen, weil im Nachhinein, was sind die wichtigen Dinge und was ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig? Genau, weil schöne Fotos kann man überall machen, ne? Da kann man auch noch wohin fahren oder.
Absolut.
Ich denke, ja. Genau.
Sehr cool. Mir kam noch eine letzte Sache, ist, bereitet eure Hochzeit wirklich im Gebet vor. Das hört sich jetzt so übergeistlich an, aber nicht nur, was wirst du im Natürlichen sehen bei deiner Hochzeit, sondern was wirst du einfach auch sehen, dass die Leute erleben an Atmosphäre, an Gegenwart Gottes. Und ja, da wirklich reinzubeten, das hat mich dann auch so entspannt, oder hat zu dieser Entspannung auch beigetragen, zu dieser Vorfreude, einfach so immer wieder gemeinsam mit Ben dafür zu beten, für die Leute, die kommen werden. Und wir hatten auch Leute da, die gar nichts mit Jesus zu tun hatten und echt starke Begegnungen mit Jesus an dem Tag hatten. Und ja, ich glaube wirklich, dieses Vorbereiten im Gebet ist nicht nur in allen anderen Situationen total wichtig, sondern genauso, wenn es um deine Hochzeit geht. Und vergiss bitte auch nicht, die Hochzeit ist ein Tag und deine Ehe ist mit der Gnade Gottes ein Leben lang. Also seid auch entspannt und im Verhältnis. Ja, es wird ja teilweise immer verrückter, was Leute machen und wie viel Geld man ausgeben kann. Ja.
Ja, total. Also genau, das ist mir jetzt gerade auch noch gekommen. Bereite nicht nur deine Hochzeit vor, sondern auch deine Ehe.
Ja.
Und lass auch nicht zu, dass durch gewisse Sachen, wo vielleicht Unterschiede sind, unterschiedliche Vorstellungen, dass da irgendwie auch so ein Keil kommt eigentlich schon, ne? So, es sind die kleinen Füchse oft, und wenn sich da was aufbaut und man dann nach der Hochzeit erstmal die erste Ehekrise hat, ist natürlich auch nicht, was man möchte, so. Genau, es gibt ein größeres Bild als diesen Tag und trotzdem, es ist schön, den zu feiern. Ja. Es hat im Königreich Gottes, glaube ich, eine große Bedeutung. Ich glaube, der Himmel feiert mit. Ich glaube, Gott hat es so gesetzt, dass wir einen Bund miteinander schließen, Mann und Frau. Und das ist einfach auch was richtig, richtig Tolles und Wertvolles. Und da kann man auch Gas geben, wenn man möchte und das richtig wertschätzen. So.
Ja.
Yes.
Okay. Wir gehen mal weiter. Wir haben eine nächste Frage und was ich feier ist, ihr habt uns auf der einen Seite Fragen geschickt, einfach geschriebene Fragen und wir haben aber auch einige Sprachnachrichten bekommen von euch, sodass ihr jetzt auch im Laufe dieser Folge einige Stimmen von ganz unterschiedlichen Frauen, die den Podcast anhören, hören werdet und ich spiele einfach mal direkt die erste Sprachnachricht ein, genauso wie die Fragen, ist es anonym, aber ihr hört jetzt gleich eine wundervolle Stimme.
Ich würde euch gerne fragen, was ihr gerne vor eurer Dating-Phase gewusst hättet oder froh gewesen wärt, wenn es euch jemand sagt. Und auch, was ihr anderen Mädels, Frauen in der Phase raten würdet. Vielleicht eure Top 1 bis 3 Advices.
Amelie, was würdest du sagen? Was hättest du gerne vor deiner Dating-Phase gewusst?
Gute Frage. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe, durch sozusagen Dating bevor ich meinen Mann gedatet habe, war, dass ich tatsächlich auch dann nochmal mehr den Wunsch hatte, das Körperliche zurückzustellen. Also sozusagen so manche Erfahrungen hatte ich dann, wie fühlt sich das an, sich zu küssen, wie, na, so verschiedene, was macht es mit mir in meinem Körper, was kommt da hoch und weil ich das erlebt habe und auch wusste, ich will damit gut umgehen, ich will nicht über gewisse Grenzen gehen, die ich mir auch gesetzt hatte, so vor der Ehe und deswegen habe ich dann halt in die Beziehung mit meinem Mann später dieses Anliegen mit reingenommen, habe zu ihm gesagt, hey David, als ich ihm gesagt habe, ich will mit dir zusammen sein, habe ich zu ihm aber auch im gleichen sozusagen Moment oder am gleichen Tag auch gesagt, ich will am liebsten jetzt noch nicht küssen. Ich will jetzt einfach gerade, dass es langsam geht, auch vom Körperlichen her. Ich wusste, das ist eine ganz andere Beziehung, als was ich vorher hatte. Ich wusste, es geht zur Ehe, also das hatte ich mir vorher überlegt, das habe ich nicht erst in der Beziehung rausgefunden, sondern eigentlich habe ich es vorher rausgefunden. Die Beziehung hat es nochmal bestätigt und er war da voll einer Meinung. Er hatte die gleichen Erfahrungen sozusagen gemacht und wir haben dann gesagt, ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das bis zur Hochzeit möchte, aber jetzt erstmal. Und dann haben wir das tatsächlich bis zur Hochzeit durchgezogen, uns bei der Hochzeit das erste Mal geküsst und das war auch ein gewisser Schutz auf jeden Fall. Das kann ich total empfehlen. Ich sage nicht, jeder muss es genauso machen, aber da wirklich sensibel zu sein, was macht es mit dir und wo führt es hin? Weil ich glaube, wir haben einfach da sehr wenig Vorbilder, die das gut machen und die sagen, ich enthalte mich vor der Ehe, weil es ja in der Welt auch normal ist. Einfach einen Schritt nach dem anderen, so wie du dich gerade fühlst und wie es gerade kommt. Und das ist was, wo wir einfach vorsichtig und wachsam sein müssen, dass wir eben, wenn wir andere Ziele haben als die Welt sozusagen und andere Werte, dass wir da auch weise sein müssen und ein Stück auch dafür kämpfen müssen. Also ich habe es auf keinen Fall bereut, ist aber richtig, richtig gut und hat uns bestimmt auch bewahrt, auch später sagen zu müssen, oh, wir sind zwar jetzt verheiratet, aber wir waren dann zu weit vorm Bund und so. Was nicht heißt, dass wir nicht auch Momente hatten, wo es auch ein bisschen brenzlig war, aber trotzdem, ich glaube, hätten wir diese Boundary nicht gehabt, weiß ich nicht. Na, das ist einfach, wir sind halt Menschen und wir haben halt auch Gefühle, Bedürfnisse, sexuellen Trieb und Verlangen und genau. Das war so eine Sache, die mir jetzt auch als erstes so eingefallen ist.
Ja, richtig gut. Ich glaube, ich mache so eine kurze Zwischenwerbung, weil unsere nächste Folge wird sich nämlich um dieses Thema drehen. Also in Folge 5 geht es wirklich so um die Single Season, Dating. Und da werden Amelie und ich einfach auch unsere ganz persönlichen Geschichten erzählen, einfach als Beispiele und Zeugnisse für das, wie Gott einfach Menschen zusammenführen kann.
Ja.
Und zurück zu der Frage gerade, mir kam noch, dass ich manchmal echt sehr verkrampft war, auf eine nicht gute Art und Weise. Und je mehr ich lernen durfte, da Gott zu vertrauen, dass er wirklich auch mein Herz bewahrt. So natürlich ist es wichtig, gute emotionale und körperliche Grenzen zu haben. Aber wirklich auch Gott zu vertrauen, dass er wirklich dein Herz auch beschützt und dass ich mich aber auch trauen darf, mein Herz zu öffnen, wenn ich jemanden kennenlerne und mich nicht irgendwie verkrampfen, versteifen, verschließen muss und dadurch gar nicht zeigen kann, wer ich eigentlich bin. Also damit habe ich einfach sehr gekämpft, als ich Ben kennengelernt habe, und es war immer wieder so ein Hin und Her bei mir, wo ich auch immer wieder so plötzlich ein komisches Gefühl hatte, wenn wir geredet haben und erstmal lernen musste, zu identifizieren und auch zu unterscheiden, Moment mal, ist es jetzt ein komisches Gefühl, weil das nicht gut ist, was hier passiert, im Sinne von, ich habe keinen Frieden, weil das nicht dran ist oder nicht von Gott ist. Und was ich dann aber gemerkt habe, ist, nee, dieses komische Gefühl ist diese Angst, die ich habe, mich zu öffnen, mich zu zeigen, mich verletzlich zu machen und mich letztendlich auch jemanden wie auszuliefern, im Sinne von, ich guck mal hier, bin ich, hier ist mein Herz, hier sind meine verwundbaren Punkte, natürlich Schritt für Schritt für Schritt. Das ist ja wirklich so eine, wie so eine Leiter, die wir da hochsteigen. Es gibt so dieses Konzept von dieser Intimitätsleiter, wo wir Schritt für Schritt für Schritt uns einfach mehr öffnen. Nicht beim ersten Date packe ich was aus ich alles aus, auch wenn ich jemand bin, der es liebt, direkt einfach ehrlich und tief mit Leuten zu reden, sei da wirklich auch weise. Das ist auch so eine Art, wie Gott einfach dein Herz da schützen möchte. Aber gleichzeitig trau dich wirklich zu zeigen, wer du bist, weil dann kann eine andere Person auch merken, boah, das ist sie, und entweder, ja voll, das ist die Frau, die ich kennenlernen will, die ich weiter kennenlernen will, wo ich nächste Schritte gehen will, oder aber auch, du gibst jemand anderen die Möglichkeit und dir selbst natürlich auch bei der anderen Person dann zu erkennen, nee, das ist doch irgendwie nicht ganz so, was mir wichtig ist oder was ich mir vorgestellt habe.
Voll. Eine Ermutigung habe ich auch noch an dich, wenn du dich fragst, so eben vor der Dating-Phase, manche Sachen kannst du dir vorher überlegen, dass du die nicht später überlegen musst, wenn du jemanden toll findest, der vielleicht andere Werte hat oder andere Ansichten. Also was ich meine ist, und da können wir dann auch gleich in die nächste Frage mit reingehen, aber was ist denn wohin soll es denn gehen in deinem Leben? Was ist denn die Reise, auf der du bist? Was ist dir ganz arg wichtig? Und vielleicht auch gleichzeitig zu sagen, hey, was sind auch die Sachen, die nicht so wichtig sind? Also lass die wichtigen Sachen wirklich die wichtigen sein und die unwichtigen die unwichtigen. Und was ich meine ist, ich sage nicht, dass es unwichtig ist, dass du deinen Partner nicht irgendwie attraktiv finden möchtest oder so. Aber manche Dinge, die wir halt, die sind sehr oberflächlich, die wir uns wünschen, und die können sich jederzeit verändern. Die können kommen und gehen, die können anders in jeder Season ausschauen. Und da einfach zu überlegen, so was, wohin gehe ich, wie wichtig ist mir mein Leben mit Jesus, bin ich hingegeben, will ich, dass der Partner auch hingegeben ist, und da geht es dann nicht um oberflächliche Sachen, sondern wirklich um das, wo wir gemeinsam hingehen, weil dann werden wir auch durch Höhen und Tiefen leichter durchkommen, weil es dann nicht darum geht, schauen wir lieber solche Filme oder solche, oder gehen wir in so einen Urlaub oder so einen Urlaub, was natürlich toll ist, wenn man da Ähnlichkeiten hat, aber am Ende sind andere Dinge wirklich alltags auch bestimmend und dominierend. Genau, in der Dating-Phase, auch wenn du gerade jemanden kennenlernst, wirklich auch eben recht bald auch sich die wichtigen Fragen zu stellen, um auch nicht in dem Sinn Zeit zu verlieren und sich vielleicht seelisch an jemanden zu binden, der gar nicht gut für dich ist zum Beispiel, oder der gar nicht den gleichen Weg geht, und auch ehrlich mit sich selber zu sein. Genau, weil es kam noch eine Frage, und die ist auch wirklich gut und auch wichtig. Wie kann ich gestärkte Schritte in die Vision hineingehen, die Gott mir gegeben hat, wenn mein Partner nicht mitzieht? Mhm. Wie gehe ich damit um, Anna? Hast du einen Tipp für uns?
Für mich ist noch so ein bisschen Unterschied. Ich finde, bei Partner bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Person meint, das ist einfach gerade ihr Freund.
Ja.
Oder aber sie ist mit der Person schon verheiratet.
Ja.
Wenn es ihr Freund ist, dann würde ich wirklich sagen, ihr seid in dieser Dating-Phase noch, wo es wirklich darum geht, rauszufinden, ist es die Person, die ich wirklich heiraten möchte, mit der ich wirklich Langzeit Gottes Reich zusammen auch bauen möchte und Leben teilen möchte. Und wenn du da merkst, hey, die andere Person zieht nicht mit, zieht vielleicht sogar in eine komplett andere Richtung oder sei es nur ein paar Grad neben dem, was du einfach merkst, was Gott dir gegeben hat. Wenn du in Kompass ein paar Grad abweichend Koordinaten eingibst, wirst du trotzdem nicht an dem Ziel landen, wo du eigentlich landen willst, wie wenn du die richtigen Koordinaten eingibst. Und das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ich glaube, das ist so ein Thema, wo wir mehr Klarheit brauchen und auch mehr in Klarheit sprechen dürfen als Christen, dass ich so dankbar bin, dass Ben und ich wirklich so diese gleiche Vision haben, in die gleiche Richtung, mit den gleichen Koordinaten unterwegs sind. Ja. Und es erspart uns so viele Herausforderungen, das erspart uns auch Kompromisse, die in manchen Punkten nicht nur schwer sind, sondern auch vielleicht uns auseinanderziehen wollen oder auch von Gott wegziehen wollen. Ja. Emma, was sagst du?
Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass du und dein Partner, dass ihr entschieden habt, Jesus ganzheitlich zu folgen. Das heißt, ihr seid schon mal auf dem gleichen Weg. Und wie dieser Weg dann konkret ausschaut, ich glaube, da gibt es auch Seasons, da gibt es auch wirklich Partner, die sagen, wir lieben Jesus, wir sind radikal hingegeben, aber die eine Person ist halt in dem Job und die andere Person ist halt in dem Vollzeitdienst oder Mama oder was auch immer. Und ich glaube, das muss sich nicht beißen. Also muss nicht unbedingt sagen, wir machen genau das Gleiche, damit es funktioniert. Wenn der Partner nicht mitzieht, dass du aber nach Afrika dich berufen fühlst und da in die Mission gehen solltest, dann ist da wirklich ein Grundproblem, so, wo man rausfinden muss. So,
Fernbeziehung mal anders.
Genau, also das ist halt einfach keine Option auf lange Frist. Vielleicht mal kurz, ja, kurze Trips oder so. Da gibt's ja auch viele, die dann reisen und wieder heimkommen und so. Und das sind alles, ich sag mal, Beziehungs- oder Ehekonzepte, die es gibt und die auch funktionieren können. Genau, aber ist es einfach so, dass der Partner grundsätzlich nicht davon ausgeht, dass unser Leben Jesus gehört und hingelegt ist und deswegen sagt, ich stehe dem fast schon im Weg oder ich finde es, wenn da so eine Art Widerstand ist, dann wird es immer wieder zu Reibungen führen. Wenn es aber auch so ein, selbst wenn er sagt, ja, mach du dein Ding mit Jesus, ich sehe es halt anders, dann würde ich, ja, das würde für mich einfach gar nicht gehen. Weil wenn mein Leben komplett, wie die Anna gesagt hat, in die Richtung rechts geht und der Partner sagt, ja, geh du ruhig rechts, ich geh links. Das habe ich auch schon erlebt in Paaren und die sind jetzt leider nicht mehr ein Ehepaar. Das heißt, keine gute Idee, würde ich sagen. Und gleichzeitig kann es auch sein, dass du mal eine Vision verfolgst, die aber in dem ganzen großen Bild von wir gehen in die gleiche Richtung, nämlich in Jesus hinein, dann trotzdem möglich ist. Und das muss man rausfinden, besprechen, auch schauen, wie schaut es praktisch im Alltag aus und lässt sich das vereinbaren. Denn ich denke, wir dürfen auch das, was wir machen, unsere Lebensvision, ne, was manche denken, was so wichtig ist, ist vielleicht am Ende nicht so wichtig, wie dass du deine Beziehung gut lebst zu Gott und zu deinem Ehepartner und zu deiner Familie. Mhm. Genau, von daher musst du das im Kontext sehen von, wovon reden wir hier. Und auch da wieder die Ermutigung, sei wirklich ehrlich mit dir selber. Mach dir nichts vor, versuch nicht was hinzubiegen, wo du eigentlich spürst, das ist es nicht. Wenn du aber merkst, das Herz ist voll auf dem gleichen Weg und auch wirklich zu kommunizieren, like, rede drüber. Mach das nicht alles in deinem Kopf aus, sondern rede ehrlich mit deinem Partner über deine Sorgen auch, darüber, dass ihr vielleicht in verschiedene Richtungen geht oder was auch immer. Ja. Genau, damit ihr dann auch ehrlich Entscheidungen treffen könnt, ob das passt oder nicht.
Ja. Die nächste Frage ist, wie teilt ihr euch Arbeit, Mental Load, Care-Arbeit mit eurem Partner auf? Habt ihr einen Plan, über welche Zeiträume wer sich um was kümmert?
Gute Frage, Anna. Ich glaube, da bist du eine richtig gute Ansprechperson.
Oh ja. Also ich glaube, das hängt natürlich viel zusammen mit, ich sag mal, dem Lebenskonzept, was man hat. Und das ist ja bei uns vielleicht doch auch eher ein bisschen speziell, dadurch, dass wir beide selbstständig sind und eben God Encounter, diese christliche Organisation zusammenleiten und noch eine Firma haben, worüber Online-Kurse, Coaching, solche Sachen laufen. Ist es bei uns einfach so, dass wir, ich würde sagen, zum Beispiel was Care-Arbeit angeht, vor dem, wie wir uns um Lady kümmern, eigentlich bei 50-50 oder vielleicht 60% bei mir, 40% bei ihm sind. Und ich weiß, es ist nicht für jede Familie in dem Maß möglich, aber ich habe echt so auf dem Herzen, so einen Appell neu rauszugeben, dass ihr als Mamas, als Frauen wirklich um diese Quality Time kämpft, die eure Kinder mit eurem Partner haben. Weil ich merke das an Leni, wie sie aufblüht. Zum Beispiel ist es bei uns so, dass sie morgens mit Ben aufsteht. Ich gerade einfach ein bisschen länger morgens Zeit brauche, ein bisschen länger liegen bleibe und dann aber auch so meine stille Zeit direkt zumindest ein paar Minuten machen kann. Da geht es gar nicht um super lang, ist einfach gerade so nicht möglich. Und sie steht mit ihm auf, er macht ihr Frühstück, sie spielen zusammen, irgendwann macht er Lobpreis an, hat sie auf dem Arm, sie beten und so weiter. Einfach so diese Morgenroutine. Und ich weiß, es ist nicht in jeder Familie möglich, aber findet für euch wirklich diese Quality-Time-Momente. Und es ist leichter als Frau, das oftmals zu haben, als Mama. Aber kämpf wirklich darum, dass dein Mann das auch hat. Und ich glaube, Kommunikation ist wirklich das A und O, dass ihr kommuniziert und dass du dich auch als Frau traust zu sagen, hey, das ist mir wichtig oder das ist gerade ein Bedürfnis, was ich habe. Ich erlebe so viele Frauen einfach in meinen Coachings, an Orten, wo ich sprechen darf, die einfach ganz ehrlich sagen, Anna, ich stecke die ganze Zeit zurück, aber ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken kann oder ich kenne meine eigenen Bedürfnisse ich kümmere mich einfach voll um die Kinder und um den Haushalt, ich kenne die gar nicht mehr und ich weiß gar nicht, was Gott mir an Berufung über das hinausgegeben hat. Nicht, dass das nicht ultimativ wertvoll ist, das meine ich damit nicht. Aber ich lade dich wirklich so ein, wenn dich das gerade anspricht, dass du da neu einfach mit Gott ins Gespräch gehst und aus dem heraus auch mit deinem Mann ins Gespräch gehst. Hey, was sind Dinge, die vielleicht du lange Zeit hinten angestellt hast, wo aber mal dran werden und wo auch deinen Tank auffüllen? Es geht nicht unbedingt darum, vielleicht, dass du jetzt gerade irgendwelche riesen Berufungsschritte gehst im Sinne von irgendwas machst, was einfach gerade zeitlich nicht möglich ist, aber es geht auch um so Kleinigkeiten wie, hey, was raubt dir Energie, was gibt dir Energie? Und wenn du einfach mal wieder ein Coffee-Date mit einer Freundin brauchst, dann rede mit deinem Mann und rede da miteinander, wie ihr das möglich machen könnt, damit auch du in einem Alltag, wo sich vielleicht gerade viel um Kids und Haushalt dreht, wirklich diese Momente hast und Kids und Haushalt kann genauso Energie geben, ja? Aber ihr wisst, was ich meine, da gibt es zumindest bei mir genug Momente, die mir Energie rauben. Und da wirklich aber sicherzustellen, dass es dir gut geht an Körper, Seele und Geist und aber auch natürlich, dass dein Mann gut geht an Körper, Seele und Geist.
Ja.
Ja.
So gut, Anna. Ja, ich würde sagen, wir machen das ganz ähnlich. Also unser Leben ist sehr gemischt, zusammengestöpselt von verschiedenen Sachen, die wir machen und da müssen wir für uns, da gibt es nicht das eine Vorbild, wo wir folgen können, weil wir ein anderes Leben haben als alle, die wir kennen. So, natürlich, wir sind in einer ähnlichen Season, Anna, auch mit dir und Ben, und es ist total toll, dass wir da das teilen können und da auch ähnlich unterwegs sind. Genau, aber jedes Paar macht es individuell anders und hat auch andere Bedürfnisse. Also manche Sachen, die vielleicht ganz klassisch und traditionell ausschauen, sind aber genau, was ihr wollt oder was wir wollen. Und es ist dann, das kann man voll feiern. Und da kann man sagen, ich bin die Frau und ich lieb's zu shoppen zum Beispiel. Was jetzt in meinem Fall gar nicht mal so ist. Ich glaube, mein Mann shoppt mehr als ich. Er kocht auch lieber als ich. Und trotzdem koche ich wahrscheinlich öfter im Alltag, weil es halt einfach von der Zeit her, wie er im Büro ist und so, einfach nicht anders geht. Aber das sind wir einfach ständig im Gespräch. Wir haben so ein paar schon natürlich Regeln, die oder Abmachungen, sag ich mal, die einem auch Sicherheit und Routine geben, wo wir sagen, okay, an den und den Tagen stehst du mit den Kindern auf, an den Tagen nehme ich die Kinder in der Früh, einfach weil auch dann danach der Tag so und so ausschaut. Und wie du gesagt hast, Anna, ich schätze es so sehr, dass ich einen Mann habe, der ein Papa ist, der seine Kinder kennt, der nicht einfach nur nach der Arbeit kommt und eine Stunde mit ihnen spielt, sondern der weiß, was sie frühstücken, der weiß, sie anzuziehen, der dadurch, dass er auch einen Teil des Tages übernimmt, der quasi wichtige Verpflichtungen auch enthält, nicht einfach nur spielen, dadurch hat er halt auch so dieses, ja, wie machen wir das eigentlich und wie ist das mit dem Töpfchen und dies und jenes, und dadurch ist er in den ganz normalen Ablauf auch mit integriert, auch wenn trotzdem ich für die Kinder meistens shoppe oder ne, manche Sachen, die übernehme ich einfach, weil er natürlich auch einen anderen Job noch hat, wo er viel weg ist, wo ich mehr daheim bin, von daher. Ich würde sagen, er ist auf jeden Fall mehr im, ne, Job sozusagen, so in Ministry, in der Gemeinde unterwegs. Und alles andere drüber hinaus müssen wir so voll uns absprechen, weil er auch weiß, dass ich eine Berufung habe, eine Stimme zu sein und er mich dann immer wieder auch freisetzt, wirklich für, ob das Reisen sind oder Ministry, wie es halt auch geht. Und ja, auch da wieder seasonmäßig unterschiedlich. Mit neuem Baby wird es wieder anders ausschauen. Also, und da bin ich auch happy. Da bin ich happy, das mal loszulassen eine Weile und mal nicht so viel unterwegs zu sein oder eine Weile gar nicht. Und dann weiß ich aber auch, dass es David halt wichtig ist, dass ich auch das lebe drüber hinaus über Familie und mir genauso, wenn ich merke, oh, jetzt hat er mich so viel freigesetzt, ich muss unbedingt, also ich finde es so schön, ich versuche, dass er nicht zu kurz kommt und er versucht, dass ich nicht zu kurz komme und so können wir einander auch ermöglichen, das zu machen und gleichzeitig hat niemand das Gefühl von, ich muss jetzt um mein Recht kämpfen, so. Und ich glaube, das merkt der Partner, wenn du wirklich die Person siehst und sagst, ich feuer dich an in dem, was du machst. Aber gleichzeitig auch zu äußern, das brauche ich, das hätte ich gern, da blühe ich auf. Und wir haben, glaube ich, alle was davon, wenn der Partner aufblüht. Genauso wie dein Partner was davon hat, wenn du aufblühst und wenn es dir gut geht. So. Genau. Also ich glaube, die nächste Frage, die hat sich fast erledigt. Seht ihr euch als klassische Hausfrauen, Anna?
Ich habe echt die letzten Tage auch immer eher so einen Druck irgendwie komischerweise gemerkt von, bei uns ist es zum Beispiel so, mir fast schon unangenehm zu sagen, aber der Ben macht mehr die Wäsche als ich, weil er hat da ganz konkrete, schwäbische, detaillierte Vorstellungen, was man wie waschen sollte. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen entspannter, aber nachdem ich relativ am Start unserer Ehe eine Sache von ihm habe eingehen lassen, ein Kleidungsstück, ab dem Moment war irgendwie klar, okay, er wird die meiste Zeit waschen und ich bin überhaupt nicht sauer, aber ich merke manchmal die letzten Tage vor allem plötzlich so einen Druck von, boah, ich muss das alles irgendwie besser können, ich muss mich besser um all diese Haushaltssachen kümmern können. Und wo ich dann aber so gemerkt habe, so nee, nur weil die Gesellschaft mir es vorschreibt oder ich finde gar nicht so sehr die Gesellschaft mehr, sondern eigentlich eher so dieser christliche Blick von, ja, so sind gute christliche Hausfrauen und Mütter. Einfach, wie wir auch gerade schon im anderen Kontext gesagt haben, so findet euer Ding. Und wenn es komplett anders ist als bei allen Leuten, die ihr kennt, hey, ihr müsst damit leben. Und ihr sollt glücklich vor allem damit leben, wie ihr euch Sachen aufteilt und bei euch Dinge laufen in Ehe und Familie.
Ja.
Und ja, da darf ich diesen Druck einfach neu loslassen und natürlich will ich mein Bestes geben und mich um Sachen kümmern. Aber gleichzeitig werde ich nie die Domestic Queen des Jahres werden. Ist einfach nicht so.
Ja. Genau. Genau, so die klassische Hausfrau, die halt daheim ist und der Mann geht arbeiten, das ist halt nicht, was unsere Lebenswirklichkeit ist. Ich glaube, am Ende ist es auch für die meisten, ist es ein Opfer, auch einfach zu putzen. Oder es gibt schon Leute, die das lieben. Ich kenne da auch welche tatsächlich, aber das sind einfach Kompromisse, die man macht, wo man sagt, ja, es muss gemacht werden und wie sprechen wir uns da ab? Genau. Und ich finde es super schön und spannend, weil ich glaube, ich habe mir eigentlich mein Leben gar nicht so vorgestellt und für mich ist es fast eher herausfordernd, das nicht klassisch zu machen, so. Aber auch befreiend, auch total schön. Also es ist einfach ein Abenteuer und spannend, wie wir das gemeinsam meistern und darf auch nicht, wenn man da einfach offen ist auch. Weil wir ja auch folgen dem, was Gott uns zeigt und dann erfordert es verschiedene Anpassungen. Ne?
Mhm.
Genau. Wir würden gleich mal in den nächsten Block gehen. Und zwar haben wir noch auch richtig gute Fragen über Leiterschaft bekommen. Da haben wir auch eine Sprachnachricht, die wir euch abspielen wollen.
Yes, genau. Meine Frage ist rund um das Thema authentische Leiterschaft und vor allem in Bezug darauf, wie ich das in Jüngerschaft leben kann. Da man ja Menschen ganz nah so an seinem eigenen Leben auch teilhaben lassen möchte, aber auch immer wieder selber mit herausfordernden Zeiten zu kämpfen hat und wo da dann besonders in diesen Momenten die Grenze liegt, eine gesunde Grenze auch liegt und wie man damit einfach umgeht mit diesem authentisch sein und trotzdem irgendwo auch Verantwortung zu übernehmen, um anderen Menschen immer noch zu dienen.
Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist auch sehr subjektiv, was wir da erlebt haben und aus dem heraus auch, wie wir die Frage beantworten. Magst du loslegen?
Ja, ich lege gern los. Ich würde sagen, dass Jüngerschaft bedeutet ja nicht in erster Linie, schau mich an, sondern schau Jesus an und folg ihm. Und auf dem Weg sind wir natürlich Menschen, die miteinander Herz teilen und die auch Einblicke geben und die auch verbunden sind und die auch Vorbild sind und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, in dem Sinn, weil manche Menschen erwarten so eine Nähe zu dem, der sie jüngert. So nach dem Motto, wenn du mir nicht alles zeigst, dann kann ich nicht dein Jünger sein. Und es ist, glaube ich, wie Gott sich das sozusagen gedacht hat. Ich glaube, wir sind in unterschiedliche Beziehungen gestellt und es ist auch dann ein bisschen davon abhängig, wie man jetzt die Grenzen setzt, welche Beziehungen du hast zu der Person. Und ich kenne Leiter auch, also wirklich bekannte Leiter, die das ganz unterschiedlich handeln. Also die eine Person lässt ihre Jünger sozusagen gar nicht so viel ran, weil es sagt, hey, es fällt manchen einfach schwer, mich zu ehren, wenn sie mich als ganz normale Person wahrnehmen und so. Und dann wird das alles so ein bisschen, dann fehlt auch die Ehre und die Ehrfurcht vor Leiterschaft, auch da vielleicht sich was sagen zu lassen. Und dieses familiar werden, dieses, es wird gewöhnlich so, ja, du bist ja mein Kumpel und dann irgendwann verliert sich diese Ehre. Und dann gibt's aber auch Leiter, die wohnen zusammen mit ihren Jüngern und die, die sagen, ich will so authentisch eben sein, dass du reinschauen kannst in mein Leben. Und ich glaube, da auch muss jeder ein bisschen selber entscheiden, wie er das macht. Und ich glaube, meistens, wenn du als Leiter oder als der jemanden jüngert, wenn du Schwäche zeigst und wenn du dich öffnest, dann ist das meistens echt eine Tür für die Person, dass sie zum einen Respekt vor dir gewinnt sogar, zum anderen total ermutigt wird von, ach, ich bin nicht die einzige Person, die Schwäche hat. Also es ist wirklich ein großer Schatz, wenn man die Möglichkeit hat, sich jemanden auch wirklich zu öffnen und auch als Leiter und vielleicht auch gerade als Leiter zu sagen, hey, ich struggle auch, ich habe auch immer wieder Angriffe, Probleme, Sonstiges. Es ist aber ein Unterschied für mich, wenn ich jeden Moment, wo ich down bin, teile und somit die andere Person wie so überfordere oder auch beschmutze. Also wenn ich jeden Dreck, der vielleicht hochkommt in mir, auf die andere Person werfe und die das gar nicht handeln kann, aber nicht nur nicht handeln kann, sondern das auch gar nicht gut ist, eine andere Person so ständig mit allem zu konfrontieren, wo ich selber konfrontiert bin. Ich glaube, da braucht es Weisheit auch zu sehen, wo brauche ich gerade vielleicht Hilfe sogar und wo zeige ich nicht alles, was gerade in mir abgeht. Wo ist das auch gar nicht gesund, zum Beispiel meinen Kindern alles zu erzählen. Wie reif ist die Person, die ich gerade jüngere? Kann sie das handeln oder nicht? Und auf der anderen Seite aber zu sagen, hey, ich teile aber schon auch Dinge, damit die Person einfach Jesus in mir sieht, wo Jesus in mir stark ist, wo ich schwach bin und das auch lernen kann dadurch. Ja.
Ich würde auch sagen, also du hast schon sehr, sehr ausgewogen erklärt. Ich glaube, den Punkt, den ich nur noch ergänzend mitgeben würde, ist einfach aus meiner persönlichen Erfahrung und das kann bei dir, der du gerade zuhörst oder die Frage gestellt hast, komplett anders sein. Ich habe oft erlebt, dass, weil mir authentische Leiterschaft so wichtig ist, dass Menschen, gerade junge Menschen und junge Leiter, nicht damit klargekommen sind. Und da ging es gar nicht darum, dass ich Details geteilt habe, wie es mir gerade geht. Das fing schon damit an, wenn ich mal entmutigt war, dass es einfach schwierig war oder dass sie dann auch zu sehr sich davon haben entmutigen lassen, was natürlich auch ein Reifepunkt in der Person ist, wo es dran ist zu wachsen. Aber wo ich gemerkt habe, dass Menschen, die einfach schon, ich sag mal, ein paar Jahre mehr auf dem Rücken haben und einfach schon verschiedenste Sachen auch erlebt haben, und die ich aber jüngern darf oder leiten darf, dass diesen Menschen kann ich nochmal ganz anders reden in manchen Momenten oder vielleicht auch mal was von mir teilen. Und ich habe aber gemerkt, dass ich schon eher viele Schritte zurückgegangen bin, gerade bei jungen Menschen, jungen Erwachsenen, die ich jüngern und leiten darf, eben weil ich zu oft erlebt habe, dass sie nicht damit klargekommen sind, dass es dann sogar so war teilweise, dass sich ihr Bild auf mich komplett verändert hat, wegen ein, zwei Situationen, wo sie eben erlebt haben, dass ich mal geteilt habe, hey, da bin ich auch gerade herausgefordert oder das fällt mir gerade schwer oder hier bin ich echt entmutigt. Und ich glaube, es ist auch vielleicht ein bisschen Persönlichkeit, weil ich bin da eigentlich, wenn gegenüber anderen Leitern, die mich geleitet haben und leiten, eher so wie Amelie es gesagt hat, so mich ermutigt es immer total. Ich denke mir nur so, boah, Gott sei Dank, die Person ist auch einfach nur ein Mensch. Aber ich habe oft erlebt, dass wenn Menschen, die du jüngerst, dich vielleicht von vielen so Highlight-Momenten kennen, wenn sie dann näher an dich rankommen und einfach merken, boah, die hat genauso ihre Schwächen, die hat genauso ihre Momente der Überforderung, genauso ihre Momente, wo Gedanken von Selbstverdammnis aufkommen und so weiter, dass es für einige sehr, sehr schwer ist, damit umzugehen und das Bild dann auch komplett kippt oder gekippt ist teilweise, was sie von mir haben. Wo ich mich auch manchmal frage, wie können wir das irgendwie ändern, weil es ja eigentlich schon damit beginnt, dass man zuvor vielleicht Menschen, wo man halt die Highlight-Momente kannte, die Momente, wo jemand voll in Berufung lebt und wo einfach Gottes Gnade und Gunst so präsent ist, dass wir dann oft als Menschen unbewusst andere auf dieses völlig falsche Podest setzen, sodass wir überfordert damit sind oder schockiert sind, wenn wir dann plötzlich näher dran sind und Momente erleben, bei denen diese Person zu kämpfen hat oder herausgefordert oder entmutigt ist. Ja.
Ja, total. Ich denke, gleichzeitig ist es auch voll die Einladung, wenn man merkt, es ist eine Einladung auch als Leiter, Mentor oder was auch immer, zu sagen, hey, ich will auch zu einer Person werden, dass wenn ich gedrückt und gesqueezed werde und dass Personen mich in jedem Moment meines Lebens sehen können und Jesus rauskommt, was nicht heißt, dass wir nicht Low Moments haben, aber was kommt dann raus? Also wie bin ich demütig zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe oder bin ich eher eine, die dann auf Angriff geht und alles um sich wirft? So, also ich glaube, da gibt's einfach eine Haltung, wo wir gut damit umgehen können mit Herausforderungen und wenn Leute das sehen, die dann auch ermutigt werden darin oder ist es eher so ein, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch und ich habe halt meine Schwächen und ich bin halt manchmal richtig garstig und ich läster halt auch manchmal und so. Das ist auch nicht damit gemeint, sondern damit gemeint ist wirklich so dieses, ist es dran, immer alles zu zeigen? Ist es auch dran, alles zu teilen? Und wenn es um Grenzen mit Jüngerschaft geht, denke ich, ist es auch manchmal einfach dran, nicht zu helfen, weil die Person also reifen muss, gewisse Herausforderungen zuzulassen. Da kann man auch zum Beispiel Grenzen setzen in Jüngerschaft, wo man sagt, ich bin nicht für dein Leben verantwortlich in jeder Hinsicht. Ich weiß nicht, ob das auch Teil dieser Frage war, aber einfach so zu sagen, es gibt Grenzen in Jüngerschaft, weil am Ende ist Jesus der Erlöser und Jesus unser Rabbi und Jesus der, dem wir folgen und auf den wir schauen und der uns am Ende auch zu dem wir werden wollen. Wir wollen mehr werden wie Jesus und auf dem Weg dürfen wir natürlich Menschen als Vorbild nehmen, so wie Paulus sagt, werdet folgt mir, wie ich Jesus folge, so. Wir brauchen einander, das ist ganz klar.
Ja, das ist, glaube ich, auch so eine ganze Folge mal zum Thema Jüngerschaft und ja. Menschen heranziehen und fördern und fordern. Das müssen wir definitiv mal machen. Wir haben noch eine andere Frage aus diesem Bereich Leiterschaft. Wie geht man als Leiter mit Menschen um, die zum Beispiel viel Scham versprühen?
Ah, versprühen, nicht verspüren. Also
versprühen, dachte ich.
Also die andere beschämen, verstehst du das so?
Ich glaube trotzdem eher, dass die Person einfach vielleicht mit sehr viel Scham selbst zu kämpfen hat, das damit gemeint ist, ja.
Meistens bedingt sich das ja oder hängt das ja zusammen dann, ne? Wenn man selbst sich schämt, dann schämt man andere auch. Ja.
Was mir dazu direkt kam, ein Beispiel, wo es nicht um Scham ging, aber in eine ähnliche Richtung, um jemanden, der sehr stark Ablehnung erlebt hatte und Ablehnung dadurch ausgestrahlt hat. Und das ist ja ähnlich wie bei Scham, du erlebst was einfach, was dich beschämt und dann strahlst du das aber auch aus. Und das war eine Person, die in einem Trainingskontext bei uns dabei war und ich habe richtig gemerkt, wie alles in mir, weil ich diese Ablehnung oder diese Scham wahrnehme, alles Menschliche in mir will sich von der Person fernhalten. Aber ich glaube, als Leiter und gerade auch, wenn du jemand bist, der einfach geistlich sensibel ist, der wahrnimmt, vielleicht wie es Menschen geht und nicht nur, was Gott gerade tut, sondern vielleicht auch, womit sie zu kämpfen haben oder was sie gerade belastet, ist es so wichtig, dass wir uns nicht von dem aufhalten lassen, was wir da wahrnehmen, sondern dass wir, ich habe immer so dieses Bild von wie, ich springe über diese Mauer drüber, die Person einfach oftmals unbewusst aus diesem Schmerz heraus, aus dieser Scham, die sie erlebt hat und mit der sie zu kämpfen hat, aus dieser Ablehnung heraus hat sie diese Mauer gebaut, wo alle eigentlich nur abprallen wollen und sich abwenden wollen. Aber du als Leiter, du als jemand, der wirklich auch vorwärts gehen will und anderen dient, du bist berufen, da drüber zu springen. Und was ich damit meine ist, dass wir unseren Blick höher als die Mauer richten auf Jesus und dass wir ihn einfach fragen, wie er die Person sieht. Und es kostet mich auch was in manchen Momenten mit solchen Menschen, weil alles in denen strahlt aus, lass mich in Ruhe,
ja,
aber auf sie zuzugehen, dich nicht davon abhalten zu lassen und einfach Jesus zu fragen, wie siehst du die Person, wie kann ich die Person heute ermutigen? Die Person weiß, was ihr Problem, ihre Herausforderung ist, zumindest zum Teil auf jeden Fall, aber das, was verändern wird, ist, wenn du der Person hilfst, ihren Kopf neu zu heben und Jesus anzuschauen und mehr zu erkennen, wie Jesus sie sieht und was für ein Leben auch in Freiheit und ja in Freude, in Frieden einfach Jesus für sie vorbereitet hat.
Absolut. Ich glaube wirklich, dass Liebe da der große Schlüssel ist, dass die Person, die sich schämt, die braucht einfach die bedingungslose Liebe von Jesus und dass man ihre Fehler nicht anrechnet und dass man sie ermutigt und das ist ja genau, was im Garten Eden sozusagen gleich am Anfang passiert ist, so dieses, der Ungehorsam hat zu Trennung geführt und die Sünde hat zu Scham geführt sozusagen, dass da ist dieses Gefühl von, ich bin es nicht wert, ich bin nicht würdig, ich bin fehlerhaft, ich bin getrennt, ich bin nackt, ich muss mich schämen vor jemanden und genau, ich glaube, das sind oft tiefe Wurzeln, die da drin stecken an Ablehnung, die können wir nicht einfach in einem Moment ändern. Wir können der Person helfen, in Begegnungen mit Gott zu kommen, wo das auch rausgerissen werden kann, ja, wo eine Begegnung mit Gott, ihr sagt es so schön, bei God Encounter kann alles verändern. Manchmal ist eine Begegnung wirklich in der Gegenwart, die diese Wurzel auch von Ablehnung und Scham auch entwurzelt. Und gleichzeitig ist, wenn wir diese Person einfach konstant lieben und ermutigen, dann ist da Heilung möglich auch davon. Und vielleicht kommt es mal zu Gesprächen, wo man dann auch Konkretes ansprechen kann. Wenn man auch merkt, die Person, die nimmt der andere mit, zieht der andere mit oder so, oder sie beeinflusst dann andere negativ. Da kann man auch sensibel sein, wann vielleicht auch mal drüber geredet werden muss, dass die Person vielleicht auch erstmal checkt, was sie macht, weil man ist oft so in seinem Ding drin. Wenn die Augen nicht geöffnet sind, dann ist man manchmal blind für manche Dinge und da haben wir unseren toten Winkel. Genau. Aber ich denke, die Liebe ist das Wichtigste, so in diesem gegensätzlichen Geist zu handeln, der stärker ist als der Geist der Scham, sozusagen.
So gut.
Genau. Wir haben noch eine Sprachnachricht für euch. Die wollen wir euch gerne mitgeben.
Hi, ihr Lieben. Ich habe eine Leadership-Frage. Und zwar, wie geht ihr damit um, wenn jemand, den ihr leitet, zu euch kommt und sagt, Jesus hat ihm XYZ gesagt oder auch aufgetragen und ihr spürt aber ganz tief drin, dass das nicht der Herr war, sondern dass das aus der eigenen Seele kommt, vielleicht auch tatsächlich aus einer Verletzung kommt, weil es ja so ein sensibles Thema ist, Menschen das abzusprechen, dass sie jetzt die Stimme Gottes hören. Und wir können ja auch selber falsch liegen, aber ich finde, es gibt die Momente, wo man so klar vom Heiligen Geist spürt, das ist es jetzt nicht. Und da wird es mich total interessieren, wie ihr damit umgeht. Ob es da Schritte gibt, die ihr einleitet, und was da so eure Erfahrung einfach ist.
Ja, ich fange mal an. Erstmal ist es richtig, richtig cool, wenn du die Beziehung zu einer Person hast, die dich da vielleicht auch reinreden lässt überhaupt. Also das wäre für mich die erste Frage. Will die Person, ist die wirklich bereit auch zu hören und Feedback zu bekommen oder ist es einfach nur so ein, ich erzähle es, aber ich mache eh mein Ding? Ich glaube, wenn du als Leiter da auch die Erlaubnis bekommen hast, reinzusprechen, vielleicht hast du dir die schon mal geholt, vielleicht ist die irgendwie so im Raum, vielleicht willst du dich da auch nochmal vergewissern, ob die Person dein Feedback möchte. Ich glaube, als Leiter müssen wir schon im Gespräch mit Gott bleiben, aber auch ehrlich sein, weil wir eine Verantwortung haben. Das heißt, wenn du von außen das vielleicht sogar besser beurteilen kannst, weil deine Seele nicht so mit reinmischt und so weiter, dann ist es fast mit deine Schuld, wenn die Person in die Falle fällt und du hast sie nicht gewarnt. Ob sie dann reinrennt, ist ihre Sache, ja. Ich glaube, da in Liebe Dinge anzusprechen ist wichtig und es ist wirklich nicht leicht, weil wir auch schnell oder als kontrollierende Leiter dastehen. Wenn man was sagt, dann bist du manipulativ oder so. Das kann auch als Vorwurf kommen von der Person, die sich einfach nicht sagen lassen möchte. Aber ich glaube, wenn du dein Herz prüfst und sagst, mir geht's jetzt nicht um mich und meinen Stand, sondern mir geht's wirklich darum, dass der Person geholfen wird, dann ist es wichtig, das Gespräch zu suchen. Ich würde auch sagen, stell viele Fragen, weil manchmal kommen Personen durch Fragen, die du stellst, wo du Sachen auch hinterfragst, auch vielleicht von alleine auf den Trichter und auf den Punkt von, ja, vielleicht ist es dann doch nicht so gut oder vielleicht sagt Gott in seinem Wort was anderes. Wenn es was ist, wo du weißt, es ist absolut unbiblisch, dann wäre es wahrscheinlich wichtig, das irgendwie auch zu, natürlich mit genügend Zeit und so, aber einfach zu erklären und dass Gott sich nicht widerspricht, dass er nicht seinem Wort widerspricht. Auch und dass wir uns alle verhören und dass es dann eben auch sein kann, dass die Person das sich verhört hat und genau. Und was ich und auch mein Ehemann oft machen, wenn Personen dann aber entscheiden, wie sie das möchten, ist, dass wir zur Person sagen, hey, ich stimme nicht damit überein mit der Entscheidung, aber ich liebe dich und ich stehe hinter dir. Das heißt, du kannst diese Entscheidung treffen und ich feuer dich an als die Person. Ich weiß, Gott, eben, weil wir wissen, Gott bügelt Fehler aus, weil wir wissen, Gott geht auch nicht weg, nur weil wir eine Fehlentscheidung treffen und er hat auch einen Plan B und C, auch wenn es schön wäre, wir wären alle auf dem Plan A geblieben, so, ne? Weil das einfach das Beste ist, Gott quasi gleich zu gehorchen, auch da einen reinen Weg zu gehen. Aber einfach zu sagen, hey, ich liebe dich und wenn ich ehrlich bin, ich spüre das nicht von Gott, ich würde das an deiner Stelle nochmal prüfen, aber ich stehe hinter dir als Person. Ich liebe dich und genau, es bedeutet eben, wir stoßen die Person nicht ab, wenn sie einen anderen Weg wählt, wie wir empfehlen würden. So.
Für mich ist auch nochmal ein Unterschied, ob das, was Gott der Person aufgetragen hat, was die Person gehört hat, sich ja, also für sie und ihr eigenes Leben ist oder auch für vielleicht das Team, die Gruppe, wo sie Teil ist und wo du die Leiterin bist. Und ich glaube, es ist voll wichtig, wenn es um das eigene Leben der Person geht, dass man einfach mit der Person ins Gespräch geht, auch nochmal so mit der Person drüber redet, hey, wie können wir prüfen, ob Eindrücke von Gott kommen? Du hast ja auch schon auf einige wichtige Punkte hingewiesen. Und ich glaube aber auch so im Kopf zu haben, dass es Momente gibt, wo Wachstum nur passieren kann, wenn du als Leiter bereit bist, ehrlich zu sein und auch auf Dinge hinzuweisen. Und das ist ja oft was, wo wir am wenigsten gerne machen, so konstruktives Feedback. Das Wort hört sich irgendwie schon gut an, aber dennoch steckt dahinter oft irgendwie, ich weise dich auf was hin, ich gebe dir irgendwie Kritik oder einen Punkt, wo du wachsen darfst, weiter. Aber wenn ich so in meinem Leben überlege, bin ich dankbar für Momente, wo Leiter sich getraut haben, genau das zu tun, aus diesem Vertrauensverhältnis heraus, ich lasse dich in mein Leben reinsprechen, weil das bedeutet es ja, unter Leiterschaft zu sein. Sonst müsste man vielleicht nochmal klären, was versteht die Person darunter, dass du ihre Leiterin bist. Und wenn es um jetzt aber das ganze Team geht und die Person glaubt, das ganze Team sollte jetzt XY machen, da ist einfach auch dann wichtig, klar zu sagen, so hey, vielen Dank dafür, ich nehme das anders wahr. Und dann aber auch zu erklären, warum du das anders wahrnimmst, was Gott dir zeigt. Ja. Und auch die Person vielleicht so ein bisschen mit in den Prozess hineinzunehmen, den du durchläufst, wenn du Gottes Stimme hörst und wie du Sachen mit Gott bewegst und auch Entscheidungen aus dem heraus triffst, nicht nur für dein Leben, sondern auch für die Menschen, die du leitest. Das ist auch wieder so ein Riesenthema, Emma, wo man irgendwie eine ganze Folge machen könnte.
Genau, das kommt dann noch in der Zukunft. Wir wechseln jetzt mal zu einem anderen Themenblock. Ich weiß gar nicht, ob wir den kurz anschneiden oder wir haben einfach auf dem Herzen da kurz was dazu zu sagen, aber wir werden da jetzt nicht ganz tief reingehen, weil uns auch einfach die Zeit davonläuft. Da gibt's so viele schöne Fragen und wir werden auf jeden Fall wieder Community-Folgen machen, worauf wir uns freuen. Aber manche Themen, die schauen wir einfach spezifisch nochmal in den Podcast-Folgen einzeln an und gehen da noch tiefer. Aber natürlich, was viele interessiert, ist, ihr seid Mamas, ihr seid im Ministry. Wie schaut es aus? Habt ihr Tipps? Habt ihr Hilfen? Und da haben wir auch noch eine Sprachnachricht bekommen.
Hey ihr zwei, mich würde es voll interessieren, wie ihr es schafft in eurem vollen Alltag mit Ministry-Aufgaben, mit dem Business, aber vor allem auch mit dem Mama-Dasein und den sonstigen Rollen, die man noch so hat, wie ihr es da schafft, einen guten und strukturierten Tagesablauf zu kreieren, wo man einerseits produktiv ist und Dinge schafft und vorwärts kommt, aber irgendwo auch flexibel bleiben muss, gerade mit den Kids. Habt ihr da irgendwelche Tipps und Tricks, die euch helfen, oder welche Routinen habt ihr eingebaut in den Alltag, die euch auch helfen, in dem ganzen Trubel irgendwo auch Gott im Zentrum zu behalten? Würde mich voll freuen, von euch zu hören.
Schon wieder so eine große Frage. Ihr stellt echt gute Fragen. Ich komme an meine Grenzen. Also bitte vergesst wirklich nicht, dass es so gefühlt so Mini-Ausschnitte sind. Wenn wir jetzt mit dir eine Stunde Kaffee trinken würden, dann würden wir wahrscheinlich eine Stunde über viele dieser Fragen quatschen können und es gäbe vielleicht ein bisschen größeres Bild, aber so ist es halt nur so mit der Lupe auf eine Sache gezeigt, die uns gerade irgendwie wichtig ist oder für uns gerade irgendwie hervorgestochen ist. Mhm. Und mir kam so in Erinnerung gerade, dass ich mich gerade am Anfang, als ich Lady bekommen habe, in den ersten Monaten oder vielleicht auch im ersten Jahr, habe ich mich oft so zerrissen gefühlt zwischen dem, hey, ich will voll und ganz für mein Kind da sein, Leni und Familie ist die erste Priorität, und danach kommt Menschen, denen ich sonst noch dienen darf. So, ja, Reich Gottes bauen beginnt mit Familie, finde ich. Und da war oft einfach so von dem, wie wir Sachen aufgeteilt hatten, dass man so eine Stunde hatte, um schnell was zu erledigen. Und dann war es aber so, dass wir Mitarbeiter haben, die weiterhin zum Beispiel nachmittags mir geschrieben haben, auf Sachen gewartet haben und ich aber vielleicht gerade mit Leni am Spielplatz war und mich so zerrissen gefühlt habe zwischen, boah, ich möchte meiner Tochter meine ganze Aufmerksamkeit geben, aber ich habe auch Verantwortung gegenüber Menschen, die Antworten brauchen, um weiterarbeiten zu können. Und da mussten wir einfach für uns eine gute Struktur, einen guten Weg finden. Und was mir geholfen hat, ist wie so Time-Blocks einzubauen in meine Woche, wo ich weiß, hey, jetzt habe ich eine Zeit von 2 Stunden oder 3 Stunden, da ist Leni mit meinem Mann oder mit meiner Mama unterwegs und dann lege ich wirklich auch mein Handy zur Seite, um einfach ganz gezielt und fokussiert an bestimmten Sachen zu arbeiten, Dinge abzuarbeiten und nehme mein Handy dann auch nur irgendwie auf, wenn ich irgendwie da was nachgucken muss oder irgendwie jemandem dort was antworten muss, aber wirklich so dir deinen Ruheraum dann zu schaffen und da wirklich Gas zu geben und dann aber auch, zum Beispiel ist Mittwochs bei mir so ein Tag, da wissen Mitarbeiter, wenn es nicht anders kommuniziert ist, hey, da bin ich den ganzen Tag mit Leni unterwegs, ich werde nicht antworten, ich werde nicht verfügbar sein. Außer es ist anders abgesprochen. Und da durfte ich dann auch lernen, wirklich loszulassen, auch letztendlich Gott zu vertrauen, dass er sich um alles kümmert, was vielleicht heute schief geht oder wo meine Hilfe ja so wichtig gefragt wäre, wie wir es manchmal denken oder ich denke als Mensch. Und da kann ich mich voll und ganz einfach drauf einlassen, einfach mit Leni unterwegs zu sein. Also so diese Time-Blocks einzubauen, ist was mir ganz praktisch geholfen hat.
Ja, tatsächlich bin ich die Falsche, glaube ich, die man fragen sollte. Weil für mich war es so, als ich meine Kinder bekommen habe und die waren auch recht nah aufeinander, so ich hatte ein Baby und dann hatte ich noch ein Baby und da hat sich erstmal die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Also da war nichts mehr mit Management oder so. Da habe ich gerade gemanagt zu überleben und irgendwie alle zu füttern und irgendwie geschaut, dass ich irgendwie noch ein Nickerchen irgendwo bekomme. Also ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf die Season an und es gibt auch eine Zeit zum Loslassen. Es gibt auch eine Zeit, um das auch dieses Bild von, ich muss es in der Hand haben, ich muss es besser machen, ich muss da noch was schaffen, auch wirklich sein zu lassen, weil es uns so arg unter Druck setzt. Und Gott vielleicht auch sagt, jetzt ist gerade was anderes dran. Und so war das auf jeden Fall bei mir, wo ich lernen musste, loszulassen, wo ich eben auch lernen durfte, wie schön das sein kann, nicht die Kontrolle zu haben und mit dem Tag so ein bisschen zu fließen, ja, und das heißt nicht, dass man nicht den ein oder anderen Termin hat und es möglich macht oder auch mal eben sich Sachen aufteilt, wie wir auch schon angesprochen haben mit, hey, du nimmst sie in der Früh und so, aber wie gesagt, je nachdem, wie die Kinder auch, welche Bedürfnisse die haben, wie viele du hast, wie klein, wie groß die sind, sind die schon im Kindergarten und so weiter, kannst du halt auch ganz anders arbeiten. Und falls du jetzt wirklich zum Beispiel ein ganz kleines Kind hast oder Baby, dann will ich dich ermutigen. Es ist eine Phase, in die du dich voll reinlehnen darfst. es kommen auch wieder andere Zeiten und es dauert nicht lange, dann ist dein Kind im Kindergarten und dann hast du automatisch vielleicht ein paar Stunden, wo du nutzen kannst und genau, und wenn es aber Sachen sind, wo du weißt, das muss ich machen, das hängt finanziell von mir ab, wie auch immer, dann ist es einfach die Frage, wie kann der Partner dich freisetzen, wie könnt ihr da gemeinsam unterwegs sein. Also ich weiß, dass gerade solltest du noch stillen, ist es halt einfach so ein bisschen so, dass du eben doch vielleicht einen Plan zwar hast, aber nicht durchziehen kannst und da einfach entspannt zu sein und gleichzeitig, ich glaube, für Routine an sich erleichtert das Leben auf jeden Fall. Routine hilft, dass man sich nicht so viel absprechen muss und dass manche Dinge einfach klar sind, man sich darauf einstellen und vorbereiten kann, dass man auch einen Babysitter suchen kann, wenn man weiß, das ist jetzt außerhalb von unserer Routine und so. Genau. Also, ja.
Es gibt bestimmt auch irgendwann mal so eine richtige Mama-Folge.
Genau.
Da kann Emma dann euch besonders in alles mit hineinnehmen. Da fühle ich mich immer so ein bisschen unqualifiziert. Wir haben jetzt so viele Fragen. Amelie, ich habe so eine Frage, die hier noch steht, weil wir haben noch so viele offen. Das schreit nach einer zweiten Folge. Aber ich habe so eine Abschlussfrage, die mir auf der Seele brennen würde. Das wäre noch eine Sprachnachricht, die vielleicht gerade die ein oder andere hören muss. Ich spiele die mal kurz ab.
Hallo Emily und Anna. Meine Frage geht über das Leben im Rhythmus Gottes, wo Jesus sagt, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen. Und ich frage mich immer wieder, wie ich schneller erkenne, wenn ich außerhalb dieses Rhythmuses unterwegs bin. Ob das jetzt im Alltag ist oder bei größeren Projekten, ja, wie man einfach diese Balance lernen kann, im Glauben zu warten, aber auch voranzugehen und was es heißt, in Gottes Rhythmus überhaupt unterwegs zu sein. Und ich würde es lieben zu hören von euch, wo ihr schon Segen gesehen habt, wenn ihr in Gottes Rhythmus unterwegs seid und darin lauft und was seht ihr oder habt erlebt, wenn ihr nicht in dem Rhythmus unterwegs seid?
Wow, ja. Also, genau, wie du schon sagst in deiner Frage, es gibt solche und solche Zeiten. Es gibt Zeiten, wo Gott wirklich sagt, halt die Füße still. Du darfst lernen zu warten oder tiefere Wurzeln zu schlagen, indem du darfst auch lernen, was es heißt, dass es nicht von deiner Kraft abhängt und auch, dass du entdeckst, wer bin ich überhaupt, wenn ich gerade nichts tue, wenn ich gerade nichts leiste, wenn ich gerade nicht effektiv bin, wenn ich nichts vorzuweisen habe, bin ich dann noch wer? Ich glaube, da passieren von meiner Erfahrung bin ich manchmal in Zeiten des Wartens und Ruhens eigentlich, ich habe ja mal gesagt, weitergekommen als in anderen Zeiten, wo ich viel gemacht habe, was jetzt so nicht pauschal sagen kann, aber Was ich gespürt habe, ist, ich komme innerlich so viel weiter, wenn ich mal nicht Pause im Sinne von, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich drehe mich nur um mich und schaue, dass ich hier nur, aber eher so im Sinne von, ja, wenn gewisse Türen sich noch nicht öffnen, wenn gewisse Sachen, die in der Zukunft liegen, die ich gern schon hätte oder wo ich gern schon weitergehen würde, einfach noch nicht bereit sind, noch nicht klar sind, noch nicht da sind, halte ich das aus, wirklich in Jesus tiefer zu gehen und zu sagen, ich stoße jetzt die Tür nicht mit eigener Kraft auf, sondern ich warte auf dich. Und in dieser Zeit komme ich vielleicht ins Reflektieren und in dieser Zeit baut sich ein neuer Glaube auf, der erstmal geschüttelt wird so. Erstmal wird man unsicher und ich habe das in meiner Bibelschulzeit erlebt, so, ja, wer bin ich, wenn ich dann nichts mache und so, was soll ich machen? Wo dann so gut für mich war, so diese Liebe von Gott, diese Annahme, die bedingungslos ist, unabhängig von unseren Werken und Leistungen zu neu anzunehmen und zu sagen, hey Gott, das ist so krass, weil am Ende sollst du verherrlicht werden und du brauchst nicht eigentlich brauchst du mich nicht. Du liebst es, mit mir zu arbeiten, aber das meiste machst eh du. Das, was übernatürlich ist, das, was wirklich zählt, das kommt sowieso von dir und nicht von mir selber. Und da sind diese Zeiten der Ruhe und des Wartens so wichtig und wir dürfen die nicht immer als was Negatives sehen oder als eine Phase, die wir schnell überbrücken, schnell weitergehen wollen, sondern die wirklich zu genießen und zu sagen, hey, ich lerne da was Neues, ich schlage tiefere Wurzeln. Und ganz oft kommen Dinge an die Oberfläche, die in der Busyness des Lebens total unterdrückt werden. Und da will ich dich auch ermutigen, wenn du merkst, da kommt was hoch, da nicht wegzurennen. Und dann gibt's aber auch die Zeiten, wo Gott einen anschiebt und ermutigt und sagt, hey, sei nicht furchtsam, sondern geh weiter, geh mutig den Schritt ins verheißene Land rein und ich habe dich vorbereitet, glaub daran, du hast schon, was du brauchst. Und da ist es wirklich so, dass wir da einfach die Sensibilität brauchen, zu spüren, was dran ist und da wirklich im Gespräch mit Gott sein, ob das für jeden Tag ist oder auch für jede Season, am Anfang des Jahres oder in jeder neuen Phase wirklich Gott zu fragen, was ist jetzt gerade dran und wirklich mit dem inneren Frieden zu gehen, sich nicht hetzen zu lassen. Ich glaube, dieser Druck, der kommt oft vom Feind, der uns irgendwie wie so, er will uns busy halten so, dass wir machen, machen, machen und am Ende aber zurückschauen und sagen, ja okay, wo war eigentlich die Frucht? Und wenn Gott aber was macht, dann entsteht Frucht, egal ob man es vorher sieht oder nicht, weil ganz viel von innen nach außen kommt und aus seiner Kraft. Das heißt ja, bleibt in mir. Und dann werdet ihr Frucht bringen. Ihr könnt nichts ohne mich tun. Das heißt einfach zu entdecken, wenn man einfach in so eine Geschäftigkeit gekommen ist, wo man einfach selber busy ist oder Sachen macht, die man halt so macht oder wo Leute für einen vielleicht vorschlagen oder was andere machen. Genau, und einfach sensibel sein, Gott, was hast du für mich? Das ist ein Prozess zu lernen, die Stimme des Herrn zu hören für dein Leben und gleichzeitig auch auszuprobieren. Also manchmal muss man Schritte auch ausprobieren, um zu schauen, ist das jetzt von Gott gewesen oder nicht. Ja.
Ja, diese Bibelstelle hat mich auch echt so begleitet, auch besonders irgendwie im letzten Jahr. Diese Stelle, die du nennst in der Sprachnachricht Matthäus 11, 28 bis 30. Und der Ben sagt so oft, auch in Momenten des Alltags, aber auch wenn es um Ministry, wenn es um Arbeit geht, Anna, du ziehst gerade den Karren wieder alleine. Also du bist unter diesem Joch von Jesus rausgetreten und letztendlich wieder das andere Joch, was es nur noch gibt, ist das Joch der Knechtschaft vom Feind, wo wir durch Jesus eigentlich befreit wurden. Und was mir zum Beispiel hilft, ist immer wieder dann so mit meinem eigenen Herzen, meiner Motivation zu checken, so hey, wenn ich unter dem Joch von Jesus gerade wäre, dann wäre da Frieden, dann würde ich seine Gnade spüren, dann würde ich die Leichtigkeit, die Freude, all das, wer er ist, sein Wesen ist ja das, was ich wahrnehme und wo ich drunter bin, unter dessen Auswirkung ich bin, wenn ich unter seinem Joch bin und einfach da so mit ihm ins Gespräch gehen, aber auch ganz ehrlich mit mir selbst zu werden, nee, Moment mal, eigentlich empfinde ich total Angst, wenn ich an Sache XY denke, weil ich den Karren allein ziehe, weil ich rausgetreten bin, wenn es auch oft unbewusst ist, von diesem Joch von Jesus, was sanft ist und wo seine Last leicht ist. Und mir kam noch so ein praktisches Beispiel aus dem Arbeitsalltag. Wir haben bei uns in der Firma eigentlich so die Regel, dass wir niemals aus dem Grund, dass wir Finanzen brauchen, ein Programm starten oder ein Coaching annehmen. Mhm. Und das ist eine richtig gute und wichtige Regel für uns, weil natürlich Start-up, wir sind jetzt 4 Jahre alt, da gibt's immer Höhen und Tiefen. Aber wir wollen einfach Jesus als allerersten und halt als Versorger haben, auch im Bereich von Unternehmen und Ministry. Und es gab so einen Moment, wo ich richtig so gemerkt habe, dass diese Angst, ich bin rausgetreten unter diesem Joch von Jesus und diese Angst von, boah, der Umsatz reicht diesen Monat nicht, ist richtig hochgestiegen. Und ich habe das aber in dem Moment nicht richtig gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen, und habe dann in die Wege geleitet, dass wir einen bestimmten Kurs wieder anbieten, den wir dann begleiten. Und das Verrückte war wirklich, wir haben angefangen, das anzubieten und es haben sich so wenige Leute angemeldet in den ersten Tagen, dass aus dem heraus, traurig, dass ich es erst da gecheckt habe, aber immerhin habe ich es dann gecheckt, habe ich so Gott gefragt, Gott, was ist los? So, ist es was, wo wir einfach voll Gas geben dürfen im Gebet und auch weiter einfach Leute einladen dürfen, teil zu werden oder was passiert hier? Und wo er mir dann so richtig klar gezeigt hat, Anna, das ist nicht mein Joch, wo du gerade mehr drunter bist, sondern aus dieser Angst, die bei dir hochgekommen ist, dass ich euch nicht versorgen werde, bist du wieder losgezogen, hast den Karren alleine gezogen und dachtest, du musst einen Weg bahnen, du musst hier was möglich machen. Und es hat sich bei mir so eingeprägt, das war mir wirklich, wie man sagt, so eine Lehre, dass mir das Gott sei Dank seitdem in dem Bereich nicht mehr passiert ist. Und ich will dir da auch Mut machen, wenn du wie ich auch Erfahrungen gemacht hast, wo du gefühlt versagt hast, wo du es nicht hinbekommen hast, dass Gott das so sanft mit uns umgeht, aber gleichzeitig auch in Liebe sehr klar ist und dass es aber Punkte sein dürfen, die du mitnimmst und von denen du einfach gelernt hast und wo du dann in dem Punkt einfach nicht mehr aus diesem Joch oder nicht mehr so schnell aus diesem Joch einfach raustreten wirst.
Ja, lass uns doch da einfach kurz dafür beten, dass wir den Rhythmus Gottes leben, den er für uns hat, und dass wir erkennen, wo wir wirklich auch mal Pause machen sollen und wo wir stoppen sollen und anhalten sollen und von ihm einfach nur trinken und empfangen. Und das bete ich jetzt gerade in diesem Moment auch für jede Person, jede Frau, die zuhört, Herr, dass du uns eine Sensibilität gibst, dass wir so nah an deinem Herzen sind, dass wir einfach spüren, was schmeckt nach Jesus und was nicht, welche Entscheidung schmeckt nach Jesus oder fühlt sich nach Jesus an und welche nicht, wo ist Frieden, wo ist kein Frieden. Und du hast gesagt, du gibst uns den Frieden, den die Welt nicht geben kann, und kein Projekt und kein Erfolg kann uns das geben. Und ich möchte das wirklich freisetzen über euch allen, die ihr zuhört, dass ihr alles könnt durch Jesus, dass ihr ruhen könnt und dass ihr arbeiten könnt, dass ihr keine Sorge haben müsst vor anstrengenden Phasen, die alles abverlangen, und dass ihr aber auch keine Sorge haben müsst vor Phasen, wo es mal wirklich gilt, die Füße stillzuhalten und nichts zu tun. Und dank dir, Heiliger Geist, dass du da unser Helfer bist, auch unser Tröster, wo wir das brauchen, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir vielleicht uns übernommen haben, wo wir aus eigener Kraft gearbeitet haben. Ja, danke, Heiliger Geist, wirklich für Erfrischung und für Weisheit, wirklich göttliche Weisheit.
Okay, Jesus. Herr, ja. Jesus, wir empfangen deinen Frieden, den du neu hast als Friedefürst für jede einzelne von uns, da wo wir gerade stehen. Und ja, wir geben dir die Erlaubnis, Heiliger Geist, dass du uns auf Bereiche, auf Situationen hinweisen darfst, wo wir dazu neigen, unter diesem Joch von Jesus hervorzutreten und zurück in dieses Joch der Gefangenschaft zu gehen, wo wir ganz sicher nicht hinwollen und wo du, Jesus, uns daraus befreit hast und uns zur Freiheit berufen hast. Ja, danke, Heiliger Geist, dass du uns da wirklich führst. Ja, danke wirklich auch, ja, für diese Sanftheit, Jesus, mit der du einfach mit uns redest, auch in Momenten, wo wir es nicht gut hinbekommen haben. Danke, dass du uns da einfach wieder auf diesen richtigen Weg, den du für uns bahnst, den wir nicht selber bahnen müssen, dass du uns da wieder hinleitest. Und wir sagen einfach neu, dass wir dir vertrauen, dass du uns gut leitest, ja, und dass du weißt, was du tust, zu jeder Zeit.
Ja.
Amen.
Amen. Ja, so schön, dass ihr dabei wart, dass du zugehört hast. Es war eine lange, lange Folge, aber ja, sind einfach begeistert über das, was euch beschäftigt, und hoffen, ihr habt da wirklich was mitnehmen können. Es hat euch gesegnet. Wir werden wieder Community-Folgen haben in einer Weile, und dann freuen wir uns auf die nächsten Fragen.
Ich freue mich wirklich jetzt schon drauf.
Genau, und ansonsten geht es auch weiter das nächste Mal mit dem Thema Dating, unsere Story.
Single Season, Höhen und Tiefen.
Single Season, genau.
Ja.
Und da freuen wir uns drauf.
Ja.
Seid gesegnet, ihr Lieben.